Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Meine Überschrift ist eigentlich nicht, der Herr ist auferstanden, ist nur eine sehr, sehr gute Einleitung oder Hinführung zu meinem Thema, das ich gleich haben werde oder haben möchte mit euch gemeinsam. Ich möchte mich heute mit euch mit der Offenbarung beschäftigen. Also die Offenbarung Christi, also der Gottesdienst war eigentlich der ideale Einstieg. Wir haben das Abendmahl gefeiert, haben uns daran erinnert, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, haben gerade gehört, was danach passiert ist, bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus in den Himmel hinaufgenommen wurde. Und die Frage ist jetzt, die Offenbarung gewährt uns einen Einblick, wie sieht es dort aus? Welche Position hat Christus jetzt in diesem Augenblick, wo ist er jetzt? Das heißt, welche Perspektive haben wir? Also der Herr ist auferstanden. Ich möchte euch hineinnehmen in meine letzten paar Wochen, die fand ich sehr interessant. Wer mich am meisten prägt, sind meine Frau und meine Kinder. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück bis Ostern. Also war ja der perfekte Einstieg mit der Kindergeschichte gerade, Ostern. Zu Ostern oder generell in den Ferien stelle ich meinen Kindern meistens folgende Frage, welchen Bibeltext lesen wir? In den Ferien habe ich viel Zeit, ich bin ja Lehrer, meine Kinder haben frei, ich habe frei. Wo wollen wir einsteigen? Wie wollen wir gemeinsam Zeit verleben? Meine kleine Tochter, die jetzt gerade zur Kinderstunde weggegangen ist, die mag wahnsinnig gerne alles so, was ein bisschen übernatürlich ist. Teufel, Dämonen, Engel. Wie sieht es da aus? Und aus ihr Platz ist sofort hinaus Offenbarung. Ich würde total gerne die Offenbarung lesen. Da meinte ich, oh, ist ein interessantes Buch, können wir gerne lesen. Das heißt, wir haben uns jeden Tag zusammen, fast jeden Tag, zusammengesetzt und ich habe immer zwei Kapitel gelesen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen und dann haben wir uns eben alle hingekniet um unseren Wohnzimmertisch und haben eben diesen großen Gott, von dem wir gerade gelesen haben, von dem wir gleich lesen werden, den haben wir angebetet. Und mir hat es gezeigt, richte deinen Blick zu Christus und die Probleme hier auf der Erde werden kleiner. Was ich jetzt ganz interessant fand, ich habe gerade gesagt, meine Kinder sind ein großes Vorbild für mich, eben wie sie ihren Glauben kindlich leben und eben meine Frau. Vor einem Jahr stand ich hier vorne und habe erzählt, meine Frau hat einen Unfall, wir konnten nicht in Urlaub fahren, sie hat sich das Handgelenk gebrochen, Bänderriss zugelegt und. Und jetzt kam der Zeitpunkt X, wo eben die Platte rausoperiert werden sollte. Ist eigentlich Routineeingriff, auf jeden Fall die Platte wurde rausoperiert, es wurde zugenäht, irgendwann später nach 10 Tagen sollten die Fäden gezogen werden, wurden gezogen und jetzt hat sich herausgestellt, die Hälfte der Fäden sind drinnen geblieben. Das heißt, alles so dick verwulstet, wie auch immer, sah nicht besonders schön aus, ist eigentlich eine Lappalie, trotzdem kann man sich darüber ärgern und sagen, ist der Arzt nicht in der Lage, einen Faden zu ziehen, ist ja total ärgerlich. Man hätte sich jetzt richtig ärgern können, reinsteigern können. Wir haben aber für uns gelernt, alles, was wir hier auf Erden erleben, ist zweitrangig. Sollte gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Befinde ich mich ganz nah bei Gott, gehe ich leichter mit Gegenständen um oder mit Situationen um, die mir sonst vielleicht mehr zu schaffen bereiten. Also, meine Frau hat mir folgendes Zitat ganz häufig gesagt. Ich habe mal nachgegoogelt und mal geschaut, von wem kam denn dieses Zitat. Ich finde dieses Zitat total toll, gerade für Christen. Er ist zwar kein Christ, aber der Oscar Wilde hat Folgendes gesagt. Und dieses Zitat, gerade für die Offenbarung oder im Hinblick auf die Offenbarung, total schön. Also am Ende wird alles gut. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, jetzt habe ich es jetzt eingefügt, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das heißt, gehe ich jetzt durch Schwierigkeiten, weiß ich trotzdem, es wird gut werden. Wir Christen haben ein wahnsinnig großes Privileg, da wir wissen, es wird gut. Wir können heute schon schwarz auf weiß nachlesen, möchte ich gleich mit euch ja machen, es wird gut werden. Wenn ich nah bei Gott bin, wenn ich ein Kind Gottes bin, weiß ich, es wird gut werden. Und bei allen Texten, bei allen Beispielen, die ich euch nachher geben werde, immer diesen Satz im Hinterkopf behalten, am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, genauso wie mit der Narbe meiner Frau jetzt, ist es noch nicht gut, es ist noch gar nicht das Ende, ich bin noch gar nicht bei Christus. Sollten jetzt Dinge schief laufen, nicht verzweifeln. Ich werde bei Christus sein und das ist eben das Große. Also ich möchte euch mit meiner Predigt auf Christus hinweisen. Diesen Blick auf Christus ausrichten, dass ihr wisst für den Alltag, wenn ihr morgen rausgeht und irgendwas passieren sollte, wo ihr sagt, ach, normalerweise wirft mich das aus der Bahn. Normalerweise denke ich, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Einfach im Hinterkopf zu behalten. Es wird gut werden, denn Christus hat die Welt in der Hand. Und wenn ich mal zweifeln sollte wieder, schlag die Offenbarung auf. Ich werde heute nur bis Kapitel 5 lesen, einige Abschnitte. Lest mal weiter, wie es dort weitergeht. Ich finde es wahnsinnig spannend und eben diese Klarheit, diese Eindeutigkeit total schön nachzulesen. Zwei Beispiele, wo man eben merkt, die haben es begriffen. Von denen kann ich mir eine Scheibe abschneiden. So will ich auch leben. Die haben den Blick in die richtige Richtung. Ich lese mal vor aus Apostelgeschichte 16, ab Vers 23, drei Verse. Also Paulus und Silas im Gefängnis. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Beeindruckend. Paulus und Silas geschlagen, im Gefängnis, hoffnungslos, festgekettet. Was tun sie? Sie loben und preisen Gott, weil sie wissen, am Ende wird es gut werden. Sollten wir hier im Gefängnis sterben, sind wir direkt bei Gott. Wir sind bei Christus, wir haben eine Perspektive. Und ich finde es so beeindruckend, weil ich in meinem Leben merke, Kleinigkeiten reichen, um mich aus der Bahn zu werfen. Kleinigkeiten reichen, damit ich mich halt richtig ärgern kann. Und ich möchte mir was davon abkupfern, halt bei großen Dingen. Und ich finde die zweite Situation noch extremer. Ich habe extra zwei extreme Situationen rausgegriffen, dass man einfach merkt, egal was mir morgen passieren mag, was mir nächste Woche passieren mag, gar nicht so schlimm. Am Ende wird es wieder gut werden, denn am Ende bin ich bei meinem Gott. Und wie es da aussieht, lese ich gleich mal vor. Zweites Beispiel, Kreuzigung. Lukas 23, die Verse 27 und 28. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Ich finde diese Stelle so extrem, weil ich es nachvollziehen kann. Jemand geht zu seiner eigenen Kreuzigung, Menschen weinen um diese Person und sagen, er hat doch nichts getan, er ist unschuldig. Wenn um jemanden weinen, dann noch um diese Person jetzt. Und Jesus, der den Blick nach vorn hat, der genau weiß, was kommen wird, der auch weiß, wo er danach sein wird, sagt, er weint nicht um mich, mir geht es gut. Das Ende ist gut für mich. Ich weiß genau, wo ich sein werde, ihr wisst es nicht. Weint um euch und eure Kinder, denn ihr habt Tränen nötig, nicht ich. Das heißt, die richtige Perspektive haben heißt, wissen, was wichtig ist und eben auch gerade wissen, was nicht wichtig ist. Was ist meine Perspektive? Meine Perspektive kenne ich, eure nicht. Ich habe einfach mal vier Perspektiven rausgegriffen, um zu zeigen, das könnte vielleicht eure sein. Und dann eben dieser Satz dahinter wieder, am Ende wird es gut werden, macht euch keine Sorgen. Punkt Nummer 1, Arbeit. Morgen beginnt die Arbeit wieder. Es kann sein, dass du an deiner Arbeit verzweifelst und sagst, ich will da morgen nicht hin. Ich habe keine Lust mehr. Jeden Tag das neue Elend. Es werden immer mehr Personen krankgeschrieben wegen Burnout. Sie können nicht mehr. Und dann eben die richtige Perspektive zu haben, schau in die Bibel. Schau dir die Perspektive an, die wir als Christ haben. Punkt 2, Krankheit wurde gerade erwähnt. Der Krebsfall. Oder die Lappalie von meiner Frau mit der Narbe. Dinge, die uns aus der Bahn werfen, sind nicht das endgültige Ende. Das heißt, habe ich die richtige Perspektive, wie Paulus und Silas, die eingekerkert waren, geschlagen waren, Schmerzen litten, sie lobten trotzdem Gott, weil sie wussten, am Ende wird es gut werden, am Ende werde ich bei meinem Herrn sein, das ist mein Ziel. Also was ist meine Heimat, ist es hier oder eben im Himmel? Dritter Punkt, Steuererklärung. Wir befinden uns gerade im Mai, wahrscheinlich kriegen einige von euch jetzt ihre Steuererklärung wieder, ich habe meine auch schon wieder. Dann guckt man manchmal drauf, manche freuen sich und sagen, ja, ich kriege Geld zurück, manche sagen, oh, wie soll ich das jetzt begleichen? Wie kriege ich jetzt meine Rechnungen bezahlt? Rechnungen im Allgemeinen. Wie komme ich mit meinem normalen Leben zurecht? Ich kann mich gar nicht auf Gott konzentrieren, weil das Leben eine zu große Bürde ist. Ich komme nicht zurecht in meinem Leben. Dann die neue Perspektive, die richtige Perspektive einnehmen und zu sagen, Herr, bei dir bin ich sicher, bei dir geht es mir gut und ich werde bei dir sein. Dieser Satz eben am Ende, also ist es jetzt noch nicht gut, bin ich noch nicht am Ende, denn ich bin noch nicht bei Christus. Aber es kann sein, dass ich eine Perspektive habe, oh, es ist Mai, es ist gar nicht mehr so lange hin und ich fahre in die Ferien. Ich genieße ein schönes Leben, mir geht es wirklich gut. Das kann auch ablenken. Ablenken vom Eigentlichen, von Christus. Und was ich jetzt gleich mit euch machen möchte, ist einige Texte aus der Offenbarung lesen und euch mit hineinnehmen, um euch zu zeigen, Gott ist groß. Dieser Christus, den wir gerade angebetet haben, den wir dafür gedankt haben, dass er für meine Sünden gestorben ist, ist nicht mehr die Person, die am Kreuz hing, ist nicht mehr das Kind im Stall, sondern er herrscht in Macht. Und diese Person möchte ich euch gleich mal vor Augen malen. Also den Blick in den Himmel haben, den Blick in die richtige Richtung haben, das schenkt uns die Bibel. Wenn wir da hineinschauen, werden wir ausgerichtet. Und das wünsche ich mir für heute Morgen. Also, den Weg vom Ende her zu sehen. Also zu sehen, da werde ich hin, da will ich hin, das ist mein Ziel. Bei Sportlern ist es genauso. Ich sehe irgendein Turnier, darauf trainiere ich hin. Ich sehe das Ende. Und weil ich weiß, wo ich hin will, gehe ich los. Oder werden Dinge in meinem Leben kleiner, unbedeutender? Mein Ziel bestimmt meinen Weg. Ich weiß, ich bin Christ. Ich bin ein Gotteskind, ich bin königlich. Das lässt mein Verhalten verändern. Das heißt, seht ihr irgendwo mal in den Nachrichten oder lest ihr was von einer Königsfamilie? Die verhalten sich anders, weil sie von Geburt aus königlich sind. Wir sind Königskinder, verhalten wir so, uns so. Wir werden eines Tages herrschen, herrschen mit unserem Gott, verhalten wir uns heute schon so. Wie lebe ich heute? Und das Ganze soll zur Erbauung dienen, dass ich mich zurücklehnen kann, mir gewiss sein kann, es geht mir gut. Es wird mir gut gehen, denn Gott hält mein Leben in seiner Hand. Egal, wie es mir heute gehen mag, den Blick nach vorne zu haben. Ich hoffe, es geht euch heute gut. Ihr sitzt ja hier, seht alle recht gesund aus. Trotzdem einen Blick auf Christus hin und zu sehen, der Herr hält mein Leben in seiner Hand. So, ich möchte euch mit hineinnehmen in die Offenbarung. Wir fangen bei Offenbarung 1 an und ich lese immer kleine Abschnitte. Also wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen, denn ich denke, das dort zu lesen wird schwer. Ich werde versuchen, möglichst langsam und deutlich zu lesen. Offenbarung 1. Und dann hangeln wir uns die ersten 3-4 Kapitel durch. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Punkt 1. Gesegnet bist du, wenn du das Gleiche machst, wie ich mit meinen Kindern, sich einfach hinzusetzen und das vorliest. Lies die Offenbarung anderen Menschen vor. Wenn du die Offenbarung vorliest, aber eben auch, wenn du sie hörst. Wenn du heute hier sitzt, den Worten zuhörst, und sie behältst, wirst du gesegnet sein. Denn du wirst merken, du gehst leichter durchs Leben. Ich habe für mich festgestellt, wir haben ja die ganze Offenbarung durchgelesen, jetzt nicht genau in diesen 2 Wochen Ferien, da ein paar Tage wegfielen, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Ich habe für mich festgestellt, ich habe mich neu orientiert. Dinge, die mir vorher sehr wichtig waren, sind kleiner geworden. Dinge, die mir nicht so wichtig waren, sind größer geworden. Ich habe für mich festgestellt, ich knie mich jetzt häufiger nieder, um Gott anzubeten, weil ich gemerkt habe, dieser Gott ist groß, dieser Gott ist gewaltig, dieser Gott hat alle Macht inne. Ich bin kleiner geworden vor ihm. Man wird demütiger, wenn man die Offenbarung liest. Ich lese mal weiter. Ab Vers 12. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Jetzt wird Jesus beschrieben. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Wasser, durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit habe ich die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was ist meine Reaktion auf diese Person? Also Johannes fällt wie tot zu Boden, als er Jesus sieht. Er blickt, versucht ihn zu beschreiben. Immer wenn dieses Wort wie kommt, dann heißt es ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht. Ich versuche es euch irgendwie zu beschreiben. Und der Künstler hat ja versucht, das in ein Gemälde zu fassen. Wie könnte dieser Jesus ausgesehen haben, den Johannes dort gesehen hat? Und mein erster Gedanke war, sehe ich Jesus erhaben oder hilfsbedürftig? Ich habe sehr häufig Jesus so im Blick als der Gekreuzigte, als der, der für meine Sünden gestorben ist, nicht der Erhabene. Das heißt, wenn ich zu Jesus komme, ist es meistens so, Herr, Dankeschön. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und sehr selten eben als dem, der herrscht. Das werden wir noch in den nächsten Abschnitten sehen. Vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht 1-2 Jahre, war Matthias Rüther hier und hat gepredigt. Matthias Rüther ist ja der Bibelschulleiter der Bibelschule Brake. Und ich saß in der Reihe, ich habe mich gefreut. Ich dachte, oh, der Bibelschulleiter der Bibelschule Brake ist hier, was wird der uns erzählen? Ich mag Theologie, ich mag Philosophie, ich mag, wenn man über Dinge diskutiert, sich hineinsteigert ein bisschen. Und ich dachte, oh, jetzt kommt die höchste Instanz der Bibelschule Brake, was wird der bringen? Und ich habe mich auf eine hochexegetische Auslegung von ihm gefreut. Und was kam? Er hat eine Predigt darüber gehalten, dass wir Buße tun sollen. Wann hast du dich das letzte Mal niedergekniet? Wann hast du das letzte Mal vor Gott Buße getan? Wann hast du deine Sünden bekannt? Das war so eine einfache Predigt und ich ging raus, habe für mich gelernt, das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass selbst ein Bibelschulleiter sich vorne hinstellt und sagt, Geschwister, das solltet ihr wissen. Ihr solltet wissen, dass ihr euch hinknien solltet. Ihr solltet wissen, dass wir noch sündigen, dass wir noch Rettung nötig haben. Ihr solltet wissen, dass wir uns Gott nahen sollen, um eben Buße zu tun. Hat mich wieder ganz neu auf den Boden der Tatsachen geholt und mir eben gezeigt, wenn ich mich Jesus nahe, will ich demütig sein. Also wie sehe ich Jesus, wie begegne ich Jesus? Und der nächste Punkt, beuge ich mich wirklich nieder, knie ich mich nieder? Wir haben ganz häufig hier auch von vorne gehört, die Haltung ist gar nicht so elementar, also nicht so wichtig, sondern eben das Herz ist ja entscheidend. Ich habe für mich gemerkt, für mich ist es wichtig, dass ich mir selber zeige, ich will demütig sein. Ich bin nicht wichtig, ich bin nicht groß, Gott ist groß. Und gerade wenn ich anfange, die Offenbarung zu lesen, fällt mir das immer wieder neu auf. Und ich finde es sehr schön von meinen Kindern, wenn wir uns mal nicht hinknien, wenn wir so einen Familiengottesdienst machen, dann weisen die mich darauf hin und sagen, du Papa, knien wir uns nicht normalerweise hin? Und dann nehme ich das dankend an und merke, ja klar, ich will mich gerne hinknien vor meinem Gott, weil Gott groß ist. Und ich finde diese Reaktion von Johannes total treffend. Er begegnet Gott und kniet sich, wirft sich wie tot zu Boden. Und wer bin ich, dass ich hochmütig mich vor meinen Gott stelle und sage, Glück gehabt, dass du mich hast, dass ich dir diene. Und alles sollte umgekehrt sein. Wir sollten dankbar dafür sein, dass sich Gott uns erbarmt, dass er uns entgegenkommt, dass wir ihm dienen dürfen. Christus lebt und ich mit ihm. Ich darf leben, weil er lebt, nicht umgekehrt. Das heißt, ich bin von Gott abhängig und das ist gut so. Und das dürfen wir gerade in der Offenbarung lesen und sehen. Das nächste Bild, ich hoffe, dass man wird das gleich erkennen, soll den Thronsaal darstellen. Also wie sieht es im Thronsaal Gottes aus, was passiert dort? Ich werde gleich ein paar Kapitel überspringen, ich bin gleich in Offenbarung 4. In Offenbarung 2 und 3 werden 4 Wesen beschrieben und noch deutlich mehr, eben auch die Sendschreiben und so weiter. Mein Ziel ist aber heute, die Größe Gottes darzustellen. Das heißt, ich lese aus Offenbarung 4 weiter. Also Johannes wird jetzt quasi weg, entrückt wieder und sieht eine zweite Vision und sieht eben den Thronsaal und wie es dort aussieht. Und eben was die Personen in diesem Thronsaal tun, finde ich ganz elementar, ganz entscheidend für das, was ich tun möchte. Also, ich lese mal wieder laut vor. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Japhis. Und er sah da, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Vor dem Thron Gottes fällt mir Folgendes auf. Also diese vier Wesen, könnt ihr gerne später mal nachlesen, Offenbarung 2 und 3. Die 24 Ältesten sitzen ja auf ihren Thron, haben ihre Krone auf. Sobald die vier Wesen anfangen, Gott zu loben, tun sie genau dieses. Sie haben keine Ruhe, sie warten auf den Moment, wann kann ich Gott wieder loben? Wann ergibt sich eine Möglichkeit in diesem Raum, in diesem heiligen Raum, wo Gott ist, dass ich Gott anbeten kann? Und ich habe für mich abgeleitet, nutze ich Möglichkeiten, wo ich Gott loben kann? Nutze ich Gebetsgemeinschaften? Wenn irgendwo Gebetsveranstaltungen sind, nutze ich die? Gehe ich dort gerne hin? Habe ich in meinem Leben Wichtigeres zu tun, als Gott zu loben? Was ist wichtig in meinem Leben? Was hat erste Priorität, zweite Priorität und so weiter? Tag und Nacht sind sie beständig dabei und loben Gott. Diese Wesen, die deutlich mächtiger sind als ich, wenn man die Offenbarung weiter durchliest, gibt es zwei Begebenheiten, wo ein Engel dem Johannes gegenübertritt und er fällt wieder wie tot zu Boden und will diesen Engel anbeten. Diesen mächtigen Engel, wo er sagt, so viel Macht, so viel Kraft, den bete ich direkt an. Und der Engel sagt, nein, hey, ich bin ein Diener genau wie du, ich bete nur Gott an. Diesen Gott sollst du auch anbeten. Diese Beständigkeit finde ich sehr schön. Ein Tipp von mir an euch: Suche dir am besten heute einen Gleichgesinnten. Personen, von denen du weißt, die ziehen am selben Strang, die lieben Gott genau wie du. Lobe mit ihnen Gott. Such dir Gebetspartner. Such dir Menschen, die mit dir gemeinsam den Weg gehen. In meinem Alltag ist es immer so, selbst wenn ich mit Christen unterwegs bin, liegt vielleicht auch an mir, dass ich so selten nachfrage. Ich weiß es nicht, wie sehr lieben sie den Herrn. Ich war mal mit meinem Jugendlichen unterwegs, wir sind gegen nach McDonald's und ich wusste nicht, beten wir jetzt gemeinsam, beten wir nicht? Ist eigentlich schade. Das heißt, kennst du deine Geschwister? Weißt du, wer den Herrn von Herzen liebt? Wenn ja, such dir Gleichgesinnte. Ein gutes Beispiel dazu, Fitnesscenter. Ich habe einige Freunde, die haben das mit dem Fitnesscenter schon mal probiert, sind kläglich gescheitert. Das heißt, meistens ist so am Jahresende, Jahresanfang, gibt es so ganz tolle Angebote von Fitnesscentern. Kann man für einen relativ günstigen Preis rein und dann hat man ein Jahresabo, wie auch immer, das kauft man sich und gut ist und man hat gute Vorsätze fürs Jahr. Meine Freunde sind leider gescheitert. Das heißt, sie sind da zwei, dreimal hingegangen, haben den Jahresbeitrag gezahlt und das war's. Das heißt, gehe ich da alleine hin, ist die Motivation relativ gering oder man rappelt sich nicht auf. Ich glaube, genau aus diesem Grund gibt es auch Gemeinde. Genau aus diesem Grund gibt es Hauskreise. Genau aus diesem Grund habe ich Geschwister, die mir aufhelfen. Die mich wachrütteln und sagen, du Hans, lass uns mal wieder gemeinsam beten. Du Hans, lass uns doch mal gemeinsam in der Bibel lesen oder diese oder jene Aktion machen. für Gott oder wo stehst du gerade in deinem Glauben? Such dir Geschwister, von denen du weißt, die gehen mit dir. Such dir Gleichaltrige, von denen du weißt, ja, mit dem kann ich über das wirklich Wichtige reden, über Gott reden. Und nächster Punkt, lege deinen Stolz ab und fang an zu beten. Bete häufiger. Wurde mir schon sehr, sehr oft gesagt, fang an häufiger zu beten, für Rituale ein. Mir hilft es, wenn ich von der Arbeit komme, ich habe relativ viel zu tun danach. Ich habe mir selber gesagt, ich werde meinen Rechner nicht mehr einschalten, bevor ich nicht Gott gelobt, gepriesen, in seinem Wort gelesen habe. Das hilft mir, weil die Arbeit drückt. Ich muss was machen. Ich muss ja für den nächsten Tag fertig oder vorbereitet sein. Das eben davor zu schieben, weil es eine höhere Priorität in meinem Leben hat. Das heißt, setze Prioritäten, was ist wirklich wichtig in deinem Leben und halte diese Prioritäten ein und suche dir Geschwister, die dir helfen, dein Leben mit Gott zu leben. Mein letzter Abschnitt aus der Offenbarung, den lese ich noch vor, das ist mein König. Ich wollte dir auf Jesus hinweisen. Jetzt tritt Jesus im Thronsaal auf. Das würde ich gerne noch vorlesen und dann runde ich das Ganze ab oder fasse einmal zusammen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eben Gott jetzt, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen, mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sang ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und die Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Wesen sprachen Amen. Die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist mein König. Christus in voller Herrlichkeit, Christus, der würdig ist, das Buch zu öffnen, Christus, dem die ganze Macht übergeben wird. Und ich habe für mich abgeleitet, wer bin ich, dass es etwas Wichtigeres in meinem Leben gibt, als Gott anzubeten. Was ich total interessant finde, ist gerade dieser, ich gehe mal kurz zurück, dieser Vers 13, und jedes Geschöpf wird seine Knie beugen. Jedes Geschöpf wird eines Tages seine Knie beugen. Heute dürfen wir das noch freiwillig tun. Heute dürfen wir nach Hause gehen und Gott anbeten, auf unsere Knie gehen, um Gott anzubeten. Später werden wir es müssen. Das heißt, ihm ist alle Macht gegeben. Wir werden Gott anbeten, wir werden Gott preisen. Heute dürfen wir es freiwillig tun. Und ich möchte euch ermutigen, tut das. Naht euch Gott, naht euch Christus, denn ihm gebührt alle Ehre. Also Jesus ist am Herrschen und das ist total schön zu sehen und er wird eines Tages wiederkommen, so wie wir es aus der Kindergeschichte gehört haben. Ich runde ab. Ich weiß, ich möchte, ich werde. Also ein kleines Fazit ganz zum Schluss. Also ich weiß, Und ich hoffe, das kam bei euch durch. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Wir haben eine Perspektive, wir werden bei Christus sein eines Tages, uns wird es gut gehen. Ich weiß das. Mit diesem Wissen in unseren Alltag zu gehen, genau wie Paulus, Silas, Jesus, die einfach eine Perspektive haben und nicht verzweifelt sind, sondern Lieder singen konnten, glücklich waren, weil sie eben wissen, es wird gut werden, weil sie Christen sind. Zweitens, ich möchte in meinem Alltag Gott mehr anbeten, eher auf die Knie gehen. Habe ich für mich auch relativ neu entdeckt, weil normalerweise sitze ich nur oder stehe dabei. Ich habe es für mich neu entdeckt, weil es mir selber zeigt, ich will mich demütigen vor Gott. Und Gott oder eben Jesus so zu sehen, wie er ist, das möchte ich tun. Ich möchte in seinem Wort lesen, um eben ausgerichtet zu werden. Und ganz zum Schluss, ich wünsche euch, dass ihr das macht, euch weniger Sorgen, denn das Ende kennen wir nicht, da wir das Ende kennen. Also mir weniger Sorgen machen, da ich das Ende bereits weiß. Und sollte ich das vergessen haben, schaut in der Offenbarung nach, lest die letzten Kapitel, einfach mal bis zum Schluss durchlesen, um einfach zu sehen, wie groß ist mein Gott, wie geht es dort weiter, wie wird der letzte Kampf aussehen und. Ist wahnsinnig spannend nachzulesen. Ich weiß, mein Gott hat gewonnen und das macht mich froh, das lässt die Sorgen vergehen. Also ich weiß, am Ende wird alles gut. Das wünsche ich euch, dass ihr dieses Wissen für heute mitnehmt. Ich will noch gerne mit uns beten. Steht bitte alle auf. Vater, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen, dass wir nachlesen dürfen, wer du bist, wie du bist, Herr, dass du alle Macht jetzt inne hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass